Direkt aus Europa, Nummer 322, Seite B.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Mit Friederike Schulz. Einen schönen guten Abend. Die Sozialforscher sind alarmiert. Immer weniger Jugendliche interessieren sich für Politik. 1991 verfolgten noch 57% der Schüler, Azubis und Studenten die gesellschaftlichen Debatten. Heute sind es nur noch 39%. So die Bilanz der Jugendstudie im Auftrag des Shell-Konzerns. Warum wollen die meisten Teenager nichts mehr von Politik wissen? Was machen die Parteien falsch? Jens Rosbach hat in einer typischen Berliner Abiturklasse nachgefragt.
An welchen Punkten seht ihr Sprengstoff für die Koalition? Also welche Bereiche könnten kontrovers zwischen den beiden großen Parteien in Zukunft diskutiert werden? Wo dann zu einem Kompromiss gefunden werden muss oder wo im allerschlimmsten Fall es dann dazu führt, dass die Koalition vorzeitig aufgekündigt wird?
Ein karges Klassenzimmer mit Linoleumfußboden, Neonlicht und fleckigen Wänden. 9 Schüler, die über einem Zeitungsartikel brüten. Einem Artikel über den SPD-Parteitag am letzten Wochenende. Berlin-Wedding in der 13. Klasse des Lessing-Gymnasiums. Aktuelle Stunde im Leistungskurs Politik. Worüber haben die Sozialdemokraten debattiert? Wie wirken sich die Beschlüsse auf die Regierungspolitik aus? Was denkt ihr über die Verlängerung der Arbeitslosengeld-1-Zahlung?
Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, dass es auch sehr falsch ist, jetzt diese Hartz-Reform zu verändern, wo die anfangen, ihre Wirkung zu zeigen, also wo es wirtschaftlich wieder bergauf geht. Und jetzt einfach so Teile davon abzuschneiden, finde ich nicht unbedingt richtig, auch wenn es sicherlich...
Anton, 18 Jahre, sitzt vorn in der ersten Reihe. Sein Arm schnellt bei jeder Frage in die Höhe. Zu jedem Stichwort kann er ein druckreifes Statement abgeben. Anton ist ein Politikspezialist. Anders seine Mitschüler. Von den insgesamt 9 Kursteilnehmern arbeiten nur 4 kontinuierlich mit. Und einige auch nur nach Aufforderung durch Lehrer Axel Splanemann. Trotz Abiturstufe, trotz Leistungskurs, trotz des aktuellen Themas.
Grundsätzlich würde ich sagen, dass das Interesse von Jugendlichen an Politik eher zurückgehend ist. Also ich bin noch nicht so lange im Schuldienst tätig, aber wenn ich so die letzten 6, 8 Jahre vergleiche und wenn ich es vielleicht auch mit meiner eigenen Schulzeit vergleiche, dann denke ich, dass viele Jugendliche, ja, wie soll ich sagen, mit anderen Dingen vielleicht beschäftigt sind.
Der 40-jährige Pädagoge berichtet von heißen Schülerdebatten in den 80er Jahren, von Protesten gegen Aufrüstung und Atomenergie. Abiturient Anton dagegen weiß zwar über alles Bescheid, hat aber nach eigener Aussage keine Zeit, sich politisch zu engagieren, genauso wie viele seiner Mitschüler.
Ich denke, dass die Generationen vor uns sich eher für Politik interessiert haben. Also wir sind jetzt zum Beispiel keine Generation, die massenhaft gegen den Irakkrieg beispielsweise demonstrieren würde, wie das früher gegen den Vietnamkrieg gemacht wurde. Wir sind da eher passiv und ich denke, viele von uns sehen einfach, dass man selber nicht so einen großen Einfluss auf die Politik hat.
Ich denke, für Jugendliche ist das Problem, dass die Politik heutzutage nicht unbedingt sehr transparent ist für die Leute, die sich nicht sehr damit befassen.
Also ich glaube, dass es mit Absicht so gemacht wird, dass mit Absicht schwierige Satzkonstruktionen benutzt werden, schwierige Wörter benutzt werden in der Formulierung der Gesetze und der Vorschriften und Regeln, damit halt wirklich nicht jeder nachfragt, warum oder was ist gemeint, weil es wirkt halt schon abschreckend, wenn ich mir jetzt eine ganze Seite durchlese und ich merke, ich verstehe eigentlich nichts, ich pack's mal lieber weg. Und so hat die Politik eigentlich so die große Hand, würde ich sagen. Also sie kann eigentlich im Grunde so ziemlich tun, was sie möchte.
Die Schüler des Politik-Leistungskurses betonen allerdings, dass sie durchaus Nachrichten gucken und Zeitungen lesen. Einige geben ihr Taschengeld sogar für ein Spiegel-Abo aus. Die einen interessieren sich für Umwelt- oder Ausländerpolitik, die anderen für Wirtschaftsfragen. Viele erklären, die Eltern hätten sie dazu motiviert. Bei Daniela war es allerdings reine Opposition.
Also ich habe eigentlich nicht so eine gute Beziehung zu meinem Stiefvater. Und ich konnte ihm halt niemals antworten, wenn er irgendwas behauptet hat. Und dann habe ich mir halt gedacht, ich muss mich selber informieren, damit ich halt auch mal Kontra geben kann. Und das war mitten aus ausschlaggebender Punkt, warum ich mich für Politik interessiert habe.
Haltet ihr das, was die SPD hier beschlossen hat, für sinnvoll oder nicht für sinnvoll? Und vielleicht gehen wir jetzt ein bisschen weg von der ALG-1-Geschichte, über die haben wir am Anfang.
Lehrer Splanemann berichtet, dass er mit bestimmtem Lernstoff bei den Teenagern überhaupt nicht landen könne, etwa mit abstrakten Themen wie die Verfassungsorgane der Bundesrepublik. Ebenfalls schwer vermittelbar, Interna der Volksparteien. Dagegen seien die Kriege in Afghanistan und im Irak heiße Eisen, vor allem bei den vielen türkischen und arabischen Migrantenkindern des Gymnasiums.
Guantanamo ist zum Beispiel. Also da reagieren muslimische Schüler schon allergisch. Da ist in Teilen nachvollziehbarerweise eine sehr amerikakritische Haltung anzufinden. Und wenn man dann Bilder aus Guantanamo sieht von knienden Menschen mit verbundenen Augen, mit hinterm Rücken gefesselten Händen, das wäre so ein Bereich, wo also dann Emotionen hochkochen oder wo Schüler dann auch bestimmter als vielleicht in anderen Fällen ihre Meinung vertreten.
Der Politiklehrer bilanziert wenig Bereitschaft für ein Ehrenamt, aber Interesse für bestimmte Themen und Debatten, die mit der eigenen Herkunft, der eigenen Religion oder der eigenen Biografie zu tun haben. So die Lage in der Abiturstufe. Und in der Mittelstufe?
Da sind so 2, 3, 4 in der Klasse, wenn man ein aktuelles Thema anspricht, die dazu was beitragen können. Und die große Masse sitzt dann doch da und staunt und hört mehr oder weniger interessiert zu.
Also ich bekomme mit, was jetzt gerade so passiert, aber wirklich interessiert bin ich nicht.
Ich weiß, es ist langweilig, Politik. Heutzutage hört man keine, also ich höre keine Politik.
Ich weiß auch nicht, das ist halt uninteressant für uns, was die Erwachsenen uns so machen. Wir leben unser eigenes Leben.
In der Politik werden ziemlich viele Lügen verbreitet.
Politiker tun auch immer so, als ob die bei manchen Sachen nichts profitieren, aber die profitieren eigentlich von jeder Sache, was sie machen. Die tun dann immer so, als ja, da passiert nichts und so. Und trotzdem werden die dann irgendwie Geld bekommen und werden dann reich und so. Und das nervt mich eigentlich auch.
Axel Splanemann erklärt, die 8-, 9- und 10-Klässler müsse man dort abholen, wo sie seien. Gehe es etwa um Wirtschaftspolitik, frage er die Jugendlichen erst einmal über ihre Taschengeldsorgen aus und schlage dann den Bogen zu den großen Gesetzesdebatten. Gewürzt mit ein paar lockeren Sprüchen, einer provokanten These oder einer persönlichen Stellungnahme.
Die Schüler wünschten, dass ich meine eigene Meinung häufiger kundtue. Wenn die Schüler heftig insistieren, dann bin ich natürlich auch bereit, meine eigene Meinung zu sagen. Aber am Ende eines Diskussionsprozesses, dass die Schüler dann auch sehen, dass es eine Meinung unter mehreren Meinungen ist.
In der Abiturstufe des Berliner Lessing-Gymnasiums blickt man mit ganz unterschiedlichen Gefühlen in die Zukunft. Die einen schimpfen, es wäre sinnlos, sich in die Politik einzubringen. Man könne sowieso nichts bewegen. Andere meinen, irgendwann einmal würden sie sich auch engagieren, wenn sie Zeit dafür hätten. Einige wenige sind allerdings fest entschlossen, Mitglied eines Umweltverbandes, einer Menschenrechtsorganisation oder einer Partei zu werden, wie die 18-jährige Adriane.
Also ich bin mir sehr sicher, dass ich mich politisch engagieren werde, weil ich mich eben selber über viele Sachen beschwere. Aber wenn man dann nichts tut, dann finde ich, hat man auch kein Recht, sich zu beschweren. Also ich werde sicherlich einer Partei beitreten, allerdings weiß ich jetzt noch nicht, wo mein Platz wirklich in der Politik ist, und ich hoffe eben, dass ich den finden werde.
Jugendliche und Politik. Jens Rosbach berichtete aus Berlin. Seit heute gibt es den elektronischen Reisepass. Wer einen Pass beantragt, muss 2 Fingerabdrücke abgeben. Die Daten werden auf einem Chip elektronisch gespeichert. Regierung und Behörden betonen, der neue E-Pass sei fälschungssicher und erschwere Kriminellen so ihr Handwerk.
Hier stelle ich zuerst einen Antrag, ein Kontrollblatt, auf dem wir das Foto befestigen müssen, die Unterschrift des Bürgers aufnehmen. Das muss dann eingescannt werden und als nächster Schritt werden dann die Fingerabdrücke des Bürgers aufgenommen.
Ganz unscheinbar sieht das kleine schwarze Kästchen aus, das die Sachbearbeiterin im Bonner Bürgeramt auf ihrem Schreibtisch stehen hat. Es ist klein, schwarz und mit einer Glasmulde obendrauf versehen, in der genau eine Fingerspitze Platz hat.
Ja, wir könnten jetzt starten. Sie müssten also mit dem Zeigefinger Ihrer rechten Hand beginnen. Jetzt können Sie auflegen. Und liegen lassen den Finger, bis das Programm anzeigt, dass Sie ihn heben. Jetzt den Finger bitte heben.
Testlauf für ein Verfahren, das ab heute in der gesamten Republik Gültigkeit hat. Denn neben einem digitalen Passfoto muss dann auch der Fingerabdruck in die Reisepässe hinein.
So, die Aufnahme der Fingerabdrücke ist abgeschlossen. Sehe ich an dem grünen hochgehaltenen Daumen. Ich muss die Fingerabdrücke und das eingescannte Foto jetzt noch speichern. Und jetzt ist der Antrag fertig erstellt und kann jetzt so an die Bundesdruckerei elektronisch übermittelt werden.
Doch ganz so einfach, wie es aussieht, wird das Verfahren nicht ablaufen. Denn der Fingerabdruck muss einwandfrei sein, wie Helmut Weller, der Abteilungsleiter Verwaltung für die Bonner Bürgerdienste, erklärt.
Es gibt für uns im Prinzip keine Vorgaben, außer dass das Gerät, womit die Fingerabdrücke genommen werden, uns erklären muss, die Fingerabdrücke sind verwertbar. Diese Fingerabdrücke werden jeweils dreimal genommen von jedem Finger. Dann wird automatisch der Fingerabdruck ausgewählt, der von der Qualität her am besten ist. Auch das wird genau gemessen.
Und noch lange nicht jeder Fingerabdruck ist am Ende für dieses Prozedere geeignet, monieren Kritiker. Besonders bei älteren Leuten oder beispielsweise Bauarbeitern wären die Fingerkuppen nicht mehr so eindeutig zu identifizieren. Mit der Folge, dass diese Besitzer eines Passes an Grenzkontrollen besonders überprüft werden würden und auffallen könnten. Denn dass die Tücken oftmals im Detail liegen, erfahren schon seit einiger Zeit die Antragsteller eines Passes, die sich bemühen, ein entsprechendes digitales Foto zu bekommen. Ganz akkurat, nach schablonenhaftem Vorbild muss der Kopf gehalten werden, sonst taugt das Bild nicht für den Pass. Deshalb, so Helmut Weller, wurden jetzt noch einige Details in den Vorschriften ergänzt, um besondere Problemfälle in den Griff zu bekommen.
Ergänzt worden ist es insbesondere in dem Bereich Kinder, Säuglinge, Kleinstkinder, weil dort auch Abweichungen durchaus möglich sind aufgrund der Kopfhaltung oder bei Säuglingen. Wir haben schon mal Fälle, wo es also sehr, sehr schwierig ist, ein Kind wirklich dann so hinzustellen oder zu legen, dass es dann auch den Vorgaben entspricht. Deswegen hat man hier da leichte Ergänzungen nochmal vorgenommen.
Und auch für die Kleinsten heißt es, Haltung bewahren, damit die digitale Technik funktioniert.
Nicht zulässig bleibt aber auch nach wie vor zum Beispiel die Puppe neben dem Gesicht oder eine weitere Person mit auf dem Foto, dass die Mutter das Kind dann hält und mit zu erkennen ist. Das ist nach wie vor auch nicht zulässig.
Wer aus religiösen Gründen eine Kopfbedeckung oder einen Schleier trägt, kommt auch nicht um das passende Foto drumherum. Doch selbst wenn das vorliegt, kann es dann doch noch zu Problemen kommen.
Es ist ein Problem dann, wenn die Person erkennbar sein soll. Das heißt, wenn das Passbild bereits das Gesicht wiedergibt, aber die Frau ihre Verschleierung dann dem Sachbearbeiter gegenüber nicht öffnen will, weil der Sachbearbeiter natürlich erkennen muss, ob die Person, die jetzt auf dem Foto abgebildet ist, auch identisch ist mit der Person, die verschleiert vor ihm sitzt. In diesen Fällen kommt es Gott sei Dank in Ausnahmefällen vor, dass auch schon mal eine Sachbearbeiterin dann mit dieser Person in einen Nebenraum gehen muss, um sich dann zu vergewissern, dass die Person auch tatsächlich die Abgebildete ist.
In diesen Fällen könnte der zusätzliche Fingerabdruck hilfreich sein, weil sich dann auch trotz Verschleierung die Identität bestimmen lässt. Doch ob sich das tatsächlich in der Praxis bewährt, wird sich wohl erst in den kommenden Monaten zeigen.
Was bringt der neue Reisepass? Claudia Sanders. Sieben Jahrhunderte stand sie als Wehr- und Dorfkirche an ihrem Fleck. Dann musste sie verschwinden. Die alte Kirche im sächsischen Heuersdorf. Und mit ihr ein ganzes Dorf samt seiner Einwohner. Schuld ist die Braunkohle, die unter dem Dorf liegt. Mehr als 50 Millionen Tonnen sollen es sein. Doch die Kirche wurde nicht einfach abgerissen, sondern in die 12 Kilometer entfernte Nachbarstadt Borna umgesetzt. In einem Stück. Für die Dorfbewohner ist die Kirchenumsetzung das Symbol, das den Untergang ihrer Gemeinde besiegelt. Die meisten Bewohner sind bereits weggezogen, nun verschwand in den vergangenen Tagen quasi als letzte Bastion die Dorfkirche. Gestern, zum Reformationstag, kam das alte Heuersdorfer Gotteshaus an seinem neuen Standort in Borna an. Wie geht es den gottverlassenen Heuersdorfern und was halten die Menschen in Borna von ihrer neuen Kirche? Ronny Arnold berichtet.
Gestern waren viele Leute hier. So viel hat, glaube ich, der Martin Lutherplatz noch nie gesehen. Und sind immer noch draußen einige Leute unterwegs. Und es kommen auch immer noch welche schauen, wie es ist. Die Kirche wird ja dann noch ins Fundament gesetzt. Und wir denken, dass noch einige Leute kommen, auch bis zum Wochenende.
Doris Walter arbeitet im Bornaer Pfarramt. Von ihrem Fenster aus kann sie einen Teil des kleinen Heuersdorfer Gotteshauses sehen, das seit gestern neben der großen Stadtkirche steht. Vor ihrem Fenster, direkt am Bauzaun, blitzen auch am Tag 1 nach der Ankunft der 750 Jahre alten Emmauskirche immer wieder Fotoapparate. Und es läuft eine heiße Diskussion unter den Bornaern, ob das alte Gemäuer wirklich hierher passt.
Ich arbeite hier direkt neben der Kirche. Sie steht 10 Meter bei mir im Garten. Der Standort ist meiner Ansicht nach nicht gut gewählt. Die kleine Kirche geht neben der großen Kirche unter. Der Platz war früher schön mit Wiese und Blumen. Es war schön offen.
Dass sie hier steht, ich bin nicht dagegen. Aber die Transportkosten, überhaupt die Kosten. Hätten sie eingeäschert, wäre es besser gewesen.
Man hätte es dahin stellen sollen, wo die Anwohner hingezogen sind. Die Bornaer wollten ja die Kirche gar nicht haben.
Doch nun ist es zu spät. Die Heuersdorfer Kirche steht an ihrem neuen Platz. Tausende beobachteten gestern ihre Ankunft in Borna. Sogar der sächsische Ministerpräsident Georg Milbrad und Landesbischof Jochen Bohl. Und Thomas Krieger, der Pfarrer der Emmauskirche, der das Spektakel mit gemischten Gefühlen verfolgte.
Dass es hier steht, empfinde ich nicht als Schmerz. Ich war aber jetzt gerade vor Ort, wo sie weg ist. Das ist recht schmerzhaft. Dass sie hier ist, darüber bin ich schon froh. Es ist ein Stückchen Erbe erhalten geblieben und das ist sehr wichtig.
Sie ist das Erbe eines ganzen Dorfes. Denn in gut 2 Jahren wird die Dorfkirche das Einzige sein, was von der kleinen Gemeinde Heuersdorf noch übrig ist. Am Sonntag vor einer Woche begann der Umzug des Gotteshauses.
Sie sehen momentan das Anheben der Kirche über 12 computergesteuerte Kletterpressen. Im Moment befindet sie sich in einer Höhe von ca. 1,20 Meter über dem abgehobenen Fundament.
Uwe Wenzel schaut zufrieden auf das Bauwerk. Es hält. Die Technik seiner Firma, die den Transport übernommen hat, funktioniert tadellos. Ganz langsam, Zentimeter für Zentimeter, hebt sich die alte Kirche von ihrem Fundament. Bei 1,60 Meter bleibt sie stehen, gestützt von großen, übereinander gestapelten Kanthölzern. Im Schneckentempo und millimetergenau fährt ein 32 Meter langer und über 5 Meter breiter Spezialtransporter unter das alte Gemäuer. Auf diesem sogenannten Trailer rollt die Emmauskirche bis nach Borna und passiert dabei 2 Bahngleise und 2 Flüsse. Doch die eigentliche Herausforderung ist die Kirche selbst. Damit das 750 Jahre alte Haus nicht auseinanderbricht, stabilisieren 5 Stahlmäntel die porösen Außenwände. Die Vorbereitungen dauerten mehrere Wochen, erzählt Regine Messinger von der MIBRAG.
Die Orgel ist ausgebaut, das Inventar ist ausgebaut, die Kirche ist denkmalschützerisch in alle Richtungen untersucht worden. Wir sind anfangs davon ausgegangen, dass das Mauerwerk ein durchgängiges Feldsteinmauerwerk ist. Das hat sich bei den weiteren Untersuchungen nachher herausgestellt, dass dem nicht so ist. Wir haben diese porösen Stellen mit Schaummörtel verfüllen, verpressen müssen, damit ich am Ende ein ganz stabiles Mauerwerk habe, das ich also transportieren kann.
Wenige Stunden später steht das knapp 20 Meter hohe, 15 Meter lange und 9 Meter breite Bauwerk wie ein Fremdkörper auf dem Trailer. Das Absetzen hat ohne Probleme geklappt. Für etwa 20 Umzugshelfer ist erst einmal Feierabend. 2 Tage später beginnt die Reise. Im Schritttempo rollt die 700 Tonnen schwere Kirche aus dem Dorf vorbei an alten Häusern und verlassenen Gehöften. Hunderte Neugierige sind gekommen, um sich das einmalige Schauspiel anzuschauen. Überall stehen Fernsehkameras, Fotoapparate klicken, es gibt Bier und Bratwürste. Dorffeststimmung. Auch einige Heuersdorfer Einwohner stehen an der Strecke. Für sie ist der Abtransport allerdings kein freudiges Spektakel, sondern ein Trauerspiel. Denn mit ihrer alten Dorfkirche verlässt ein Wahrzeichen den Ort, meint Eckhard Schramm, der seit 61 Jahren in Heuersdorf wohnt.
Wie die jetzt da hinten verschwindet, das ist schon traurig. Ganz traurig. Es wäre besser gewesen, sie wären im Standort geblieben. Aber jetzt können wir ja von der Sache her noch froh sein, dass wir wenigstens die Kirche retten aus dem Dorf, dass man das wenigstens für die Nachwelt erhalten kann. Und was für die Dresdner, die Frauenkirche ist, ist für uns unsere Kirche. Klingt vielleicht ein bisschen vermessen, aber es ist so. Jeder hat das gerne, was er sein Leben lang begleitet hat. Ja.
Auch Eckhard Schramm wird Heuersdorf bald verlassen müssen. Spätestens in 2 Jahren sollen er und die anderen noch übrig gebliebenen 58 Einwohner umgesiedelt sein. Einst waren sie über 300. Den meisten bezahlt die MIBRAG ihren Umzug in Nachbargemeinden. Doch für das Gefühl, ein Stück Heimat zu verlieren, kann die Braunkohlefirma sie nicht entschädigen.
Das können Sie einfach nicht vergleichen. Jetzt ist gerade eine triste Zeit. Aber wenn Sie jetzt im Frühjahr kommen würden, wenn die Bäume anfangen zu blühen, das kriegen wir, solange wie wir in so einer neuen Siedlung wollen, nie wieder. Und wenn Sie uns einen Nussbaum gesehen haben, da hat mein Vater und sein Vater Schatten gespendet. Das können wir nie wieder erleben. Bis wir einen Baum so groß haben, da gucken wir von oben auf den Baum. Heimat ist Heimat. Das können Sie nicht erkaufen.
Nach 2 Tagen und einigen Ruhepausen erreicht die Emmauskirche den 1. Bahnübergang, 24 Stunden später den 2. Oberleitungen werden abgebaut, Sand aufgeschüttet, Stahlplatten verlegt. Über 10.000 Schaulustige nutzen den sonnigen Herbsttag, um das rollende Gotteshaus zu bewundern. Sie sind eine Herausforderung für die Verantwortlichen, denn sie stehen den Baufahrzeugen im Weg, verzögern den Transport. Doch letztendlich klappt die Überquerung der Bahngleise reibungslos. Am nächsten Morgen muss der Trailer über die Pleiße. Weil die Brücke über den Fluss die vielen Tonnen nicht tragen kann, wurde daneben ein neuer Übergang aufgeschüttet. Auch hier gibt es keine Probleme. Pünktlich und exakt nach Plan rollt die Kirche in Borna ein. Wofür sie in Zukunft genutzt wird, steht noch nicht genau fest. In jedem Fall soll sie den Heuersdorfern als Treffpunkt dienen, meint Pfarrer Thomas Krieger.
Sie soll vornehmlich als Gedächtnis- und Erinnerungskirche bestehen, wo man der Tatsache einfach Genüge tut, dass damit auch Leid verbunden wurde. Darüber hinaus auch als Ort der Versöhnung, wo die Heuersdorfer und über die Heuersdorfer hinaus verschiedene andere Menschen, die ihre Heimat verloren haben, hier eine innere Besinnung und Ruhe finden und Versöhnung. Ich denke, das kann sie erfüllen und wird sie auch.
Aus dem sächsischen Borna berichtete Ronny Arnold.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon begrüßt Sie Christian Schütte. Einen guten Morgen.
Ab sofort treten folgende zeitweilige Übergangsregelungen für Reisen und ständige Ausreisen aus der DDR in das Ausland in Kraft.
Bitte?
Ab sofort, es geht.
Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.
Wir haben so viele Jahre darauf gewartet. Wir wohnen genau am Checkpoint Charlie, 30 Meter davon. Und jetzt können wir endlich mal rüber, hin und her, wie wir wollen.
Der dürfte nie vergehen.
Heute vor 18 Jahren fiel die Mauer am Grenzübergang Bornholmer Straße zwischen den Bezirken Wedding und Prenzlauer Berg, öffnete gegen 22.30 Uhr der erste Schlagbaum. Am Telefon ist Norbert Lammert, der Bundestagspräsident. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Lammert, der Bundestag stimmt heute über ein Freiheits- und Einheitsdenkmal ab. Warum ist dies längst überfällig, wie Sie vor kurzem gesagt haben?
Ich halte es deswegen für überfällig, weil es auch eine Vervollständigung unseres eigenen Umgangs mit der deutschen Geschichte darstellt. Wir finden nicht nur, aber insbesondere in der Hauptstadt eine ganze Reihe von auffälligen Erinnerungsstätten und Mahnmalen, die an die beiden deutschen Diktaturen im 20. Jahrhundert erinnern. Das ist richtig und notwendig. Aber ich sehe keinen überzeugenden Grund, warum wir nicht auch an die Einheits- und Freiheitsgeschichte unseres Landes erinnern dürften und sollten, die für das Selbstverständnis und das Selbstbewusstsein dieses Landes ganz gewiss nicht weniger wichtig ist. Wir müssen doch auch darüber nachdenken, was ist eigentlich mit der Vorgeschichte der Bemühungen um die Verbindung von Einheit und Freiheit in Deutschland, die von 1953 mit dem Arbeiteraufstand in der DDR über 1956 Budapest und 1968 Prag und die Solidarność bis zur Überwindung der Teilung Europas und Deutschlands geführt haben. Wir müssen in dem Zusammenhang über die Frage nachdenken, was ist eigentlich mit den gescheiterten Einheits- und Freiheitsbemühungen der frühen deutschen Geschichte des frühen 19. Jahrhunderts. Wir begehen in diesem Jahr den 175. Jahrestag des Hambacher Festes. Die damaligen Einheits- und Freiheitskämpfer waren in ihrem Engagement nicht weniger ernst zu nehmen als die der Jahre 89-90. Ihr Bemühen um Einheit und Freiheit hat nicht weniger Würde als das der späteren, die im Unterschied zu ihnen erfolgreich waren.
Bundestagspräsident Norbert Lammert am Jahrestag des Mauerfalls. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Keine Ursache. Schönen Tag.
Hanna Schwarz aus Berlin ist in der Wendezeit in Ost-Berlin geboren, am 1. November 89, also wenige Tage vor Öffnung der Grenze. Sie ist gerade volljährig geworden, will später einmal Medizin studieren. Im Moment hat sie Unterricht, deshalb haben wir ein Gespräch mit ihr vorher aufgezeichnet. Woher haben Sie denn Ihr Bild der DDR und der deutschen Teilung?
Na, größtenteils aus der Schule. Und also bei uns zu Hause wird jetzt nicht so viel drüber geredet, aber wenn man nachfragt bei seinen Eltern, erzählen die auch schon mal was, Aber es ist eher so, dass wenn dann Omi und Opi darüber reden.
Wie reden die darüber?
Ja, teilweise gut, teilweise schlecht. Also es gibt, glaube ich, so wie heute gute und schlechte Seiten an der DDR. Und komischerweise ist es so, dass auch viele Lehrer und auch die Omi und der Opi sagen, dass das Schulsystem viel besser war damals. Also meiner Meinung nach ist es, glaube ich, nicht besser.
Das heißt, Sie haben vielleicht ein bisschen das Gefühl, nicht so richtig aufgeklärt oder gut aufgeklärt zu werden über diese Zeit?
Na, es ist ziemlich einseitig. Also wir betrachten die DDR nur im Geschichtsunterricht und somit ist es ja sehr trockener Unterricht und ziemlich stupide, viele Zahlen. Und also klar, man lernt was, aber ich finde, man sollte das auch in anderen Fächern noch behandeln, einfach in Musik, wie die Musik in der DDR war oder warum gewisse Musik verboten wurde oder keine Ahnung, Kunst der DDR, kann man ja alles mit anderen Fächern auch verbinden und das wird halt nicht in der Schule gemacht.
Seit 18 Jahren ist die Mauer weg. Welche Unterschiede gibt es für Sie trotzdem heute noch zwischen Ost und West?
Ja, also ich denke, dass halt heutzutage in unserer Generation nicht mehr große Unterschiede sind. Allerdings, man weiß schon so Ost-Berlin, West-Berlin, aber ich persönlich sehe gar nicht mehr so eine direkte Grenze. Also ich weiß jetzt nicht, wo genau die Mauer war. Also ein paar Stellen, klar, weiß man. Aber ich denke, es ist eher so bei den älteren Leuten, dass die halt sagen so, ja, das ist ein Wessi, das ist ein Ossi, keine Ahnung.
Der Bundestag stimmt heute über einen Antrag für ein nationales Freiheits- und Einheitsdenkmal ab. Ein Denkmal, das sozusagen für Ihre Generation auch steht. Haben Sie ein solches Denkmal bisher vermisst?
Ich habe darüber ehrlich gesagt noch nie so nachgedacht. Deswegen habe ich es nicht vermisst. Weil ich denke, man wird schon an die Mauer auf jeden Fall erinnert und an den Mauerfall, dadurch, dass ja noch Teile stehen. Das reicht auch. Also das Geld sollte lieber für die Bildung ausgegeben werden.
Hanna Schwarz, geboren im November 1989.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 321. In Deutschland bekommen auch Privatschulen viel Geld vom Staat, aber nicht so viel wie die öffentlichen Schulen. Da Bildung Aufgabe des Staates ist, müssen auch Privatschulen von dem Bundesland, in dem sie liegen, staatlich anerkannt werden. Dann werden sie zwar nicht zu 100% vom Staat finanziert bekommen, aber doch durchschnittlich 3.800 Euro im Jahr für jeden Schüler, während die Schüler an den öffentlichen Schulen den Staat 4.900 Euro im Jahr kosten. Da für die Schulen die Länder zuständig sind, ist von einem der 16 Bundesländer die Rede, wenn man bei Schulen vom Staat spricht. Das Land Berlin zahlt als Zuschuss für die Privatschulen 116 Millionen Euro und dieser Zuschuss soll nächstes Jahr um 14% erhöht werden. Wie hoch die Zuschüsse für die Privatschulen sind, ist aber je nach dem Bundesland recht unterschiedlich. Dafür gibt es keine einheitliche Regelung für ganz Deutschland. Der größte Teil der Privatschulen wird von der evangelischen oder katholischen Kirche getragen. Das bedeutet, dass sie auch etwas Geld von der betreffenden Landeskirche bekommen. Als Kirchensteuer bekommt die Kirche nur von den Kirchenmitgliedern etwa 1/10 dessen, was sie als Lohn- oder Einkommensteuer zahlen. Aber die Zahl derer, die in der katholischen oder evangelischen Kirche sind, nimmt ab und deshalb sinken auch die Einnahmen aus der Kirchensteuer, sodass die teilweise Finanzierung von kirchlichen Privatschulen durch die zuständige Landeskirche immer schwieriger wird. Deshalb sind die Privatschulen darauf angewiesen, dass die Eltern Schulgeld zahlen oder wenigstens einen Elternbeitrag. Das Schulgeld legt die Schule fest, aber wenn die Eltern einen Förderbeitrag zahlen, legen sie dessen Höhe selber fest. In der DDR waren Schule und Kirche streng getrennt. Die einzige christliche Schule war eine katholische Oberschule in Ost-Berlin. Nach dem Zusammenbruch der DDR haben christliche Eltern in der ehemaligen DDR auch deshalb christliche Schulen gegründet, weil sie ein Zeichen dafür setzen wollten, dass die Kirche mit dem Staat zusammenarbeiten soll. In Jena wurde 1993 ein christliches Gymnasium gegründet, obwohl nur ein Fünftel der Jenaer Bürger Christen sind. Dieses Gymnasium heißt auch so und schreibt sich deshalb mit einem großen C. Auf dieses Gymnasium gehen 460 Schüler. In die fünfte Klasse werden jedes Jahr 52 Schüler in zwei Klassen aufgenommen, aber die Schule bekommt mehr Anmeldungen, als sie Kinder aufnehmen kann. Das liegt nicht nur an dem guten Ruf der Schule, sondern auch daran, dass die Eltern nur einen Elternbeitrag von 250 Euro im Jahr zu bezahlen brauchen. Allerdings braucht man in Deutschland an den staatlichen Schulen schon seit 50 Jahren überhaupt kein Schulgeld mehr zu bezahlen. Die meisten Privatschulen bekommen aber kein Geld von der Kirche und verlangen 50 bis 100 Euro Schulgeld im Monat. Viele Privatschulen sind Ganztagsschulen. Da die Kinder in Deutschland normalerweise nur vormittags in der Schule sind, ist das für berufstätige Eltern ein großer Vorteil und dafür bezahlen sie auch gerne teilweise mehr als 100 Euro Schulgeld. In den letzten 15 Jahren ist die Zahl der Schüler, die auf Privatschulen gehen, um 40% auf mehr als 600.000 gestiegen. Trotzdem gehen immer noch nur 7% der deutschen Schüler auf Privatschulen. Aber 30% der Eltern würden ihre Kinder gerne auf eine Privatschule schicken, wenn es dort, wo sie wohnen, eine gäbe. Deshalb sind in der ehemaligen DDR schon 130 Privatschulen entstanden, und zwar meist auf Initiative von Eltern, die sich mehr Engagement der Lehrer, weniger Unterrichtsausfall und größere Flexibilität erhoffen. Dass viele Eltern etwas gegen die öffentlichen Schulen haben, liegt daran, dass es dafür alles strikte Vorgaben gibt. Da steht zum Beispiel fest, von welcher Schülerzahl an die Schüler einer Klasse auf zwei Klassen aufgeteilt werden. Aber an Privatschulen kann man auch mit größeren Klassen arbeiten und für den Fremdsprachenunterricht für Anfänger ganz kleine Gruppen bilden. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 321. Danke.